Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Der Cyberspace ruft und Radio Stadtfilter antwortet. Und zwar mit dem Digitalmagazin, das jetzt anfängt.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Wir haben den 29. Mai und es geht wieder mal um blaue Bildschirme, um rauchende Mäuse und um explodierende Massenvernichtungs... Nein, also nicht das, was ihr meine Massenspeichergeräte, habe ich wollen sagen. Also, wobei, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Kummerbox Live ist jedenfalls die Sendung, wo es nicht um die grossen Katastrophen geht, sondern um die kleinen alltäglichen Computerärgernisse. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Mann, der mit nicht funktionierenden Computern kurzen Prozess macht. Da ist der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Ist jetzt zwar, glaube ich, eine Unterstellung gewesen, oder? Du gehst, glaube ich, durchaus pfleglich um mit deinen Kompi.
Ich bin nett. Meistens liegt es ja an uns Anwender. Meistens.
Ja, ich glaube auch. Und ich habe das Gefühl, wenn man diesen Computer ein bisschen Liebe und Zuneigung zukommen lässt, dann sind sie auch ganz, ganz brav meistens. Aber nicht immer, und das ist ja gut so, weil sonst hätten wir nichts zu reden in der nächsten halben Stunde. Weil wir haben jetzt vor, uns um die hängigen Fragen zu kümmern. Wir besprechen die Anliegen, die wir per Mail auf digital@stadtfilter.ch bekommen haben, rund um Software, Internet, Mail, Gadgets und Multimedia. Mit dringenden Fragen wie immer läutet ihr uns direkt ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr braucht Twitter und den Gartenhag Tag Stadtfilter. Und wir haben jetzt noch ein kleines Feedback zu den beiden Sendungen, die sich um Streaming Music gedreht haben in der näheren Vergangenheit. Im Digitalmagazin Nummer 160 und 152 ist das gewesen. Der Roni hat uns geschrieben. Und er hat geschrieben: Da ihr die Sonos-Systeme gelobt habt, dachte ich mir, ich erzähle euch über mein Setup. Von Logitech gibt es nämlich genau das gleiche, nur Faktor 2,5 günstiger. Bei Logitech heißt das Ganze Squeeze. Mit einem langen I, also ja. Wurde installiert irgendwo auf einem kleinen Server, das Squeeze Center. Ich habe das auf meinem QNAP NAS laufen. Man registriert die Abspielgeräte. Bei mir ist das ein Receiver im Wohnzimmer, eine Squeeze-Box in der Küche und eine im Schlafzimmer. Die Boxen sind drahtlos und können mit Akkus bepackt werden. Geht also auch im Garten. Und das Tolle, sogar mit dem Android-Handy gibt es eine App, wo man alles kann steuern kann. Tönt wahnsinnig gut und darum geben wir das weiter, oder?
Es ist ja gut, ich habe das selber im Einsatz.
Ah, ja, ja. Schon länger oder erst seit kurzem?
Noch nicht so lang, aber sehr happy damit. Also hat er eine super schönes iPad-App, wo man wirklich alles kann drüber machen und auch einfach ist. Es hat manchmal so ein bisschen Hänger drin, dass es plötzlich die Musik-Library nicht mehr findet und so. Aber für den Preis ist es völlig okay und ich habe das können testen und es ist gut, es ist okay.
Musiksystem, WLAN-Musiksystem oder Squeeze heisst das bei Squeeze. Logitech. Der Roni hat jetzt aber nicht nur eine Antwort gehabt, sondern auch eine Frage. Und er fragt nämlich, wie macht ihr das mit euren Fotos? Ich fotografiere zu 90% in RAW, weil ich die Fotos in Lightroom aufpeppe. Ich mache eine Kopie als JPEG und lege die auf dem NAS ab, also NAS. Das ist nichts Nasses, sondern das ist einfach seine Netzwerkfestplatte, um sie am Fernseher oder Tablet ansehen zu können. Wie macht ihr das? Druckt ihr die Bilder aus oder macht ihr Bücher? Braucht ihr die Cloud, Kevin?
Das ist doch die schwierige Frage mit diesen Formaten und wie macht man es und was macht man. Ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt einfach mehr, wie hat man es für sich so ein bisschen den Weg herausgefunden, um das zu verwalten. Ich persönlich mache so, ich tue alles in RAW fotografieren, ich tue die Bilder, die mir gefallen, in JPEG abspeichern und lege mir das nachher auf dem NAS ab, plus auf einer USB-Festplatte. Ich habe aber die ganze Problematik irgendwie nicht mit Fernsehen und Tablet. Also im Tablet habe ich auch wieder so ganz ausgewählte, die ich dann eh im JPEG habe. Ja, ausdrucken eigentlich fast nie. Außer wirklich, ich mache mir das Bild oder für irgendeine Ausstellung oder so habe ich schon gemacht. Cloud? Nein. Bis jetzt nicht.
No Cloud.
No Cloud.
No Cloud, Ma'am. Also ja, ich muss sagen, ich fotografiere meistens nur JPEG, weil ich mache wenig daran. Das Wenige, was ich machen kann, das kann man auch mit den JPEGs machen. So ein bisschen korrigieren geht ja auch. Und wenn ich finde, ja, jetzt möchte ich vielleicht mehr machen, dann mache ich beides und behalte aber nur die RAWs, wo ich wirklich, also man kann ja einstellen, fotografieren, JPEG und RAW, dann behalte ich aber nur die RAW, wo ich wirklich finde, dass bringt es jetzt auch, dass man die jetzt behalten, weil ich kann nicht so gerne also die Datenmengen.
Ja, das ist wirklich das Problem. Also es fühlt sich unglaublich. Es gibt einfach extrem viel.
Ja, also. Und ich habe wirklich selten den Fall gehabt, wo ich jetzt müsste sagen, jetzt habe ich mit dem JPEG etwas gemacht, wo ich finde, das ist jetzt, wäre jetzt besser geworden, wenn ich es RAW gehabt. Und aber ich bin da so ein bisschen die Ausnahme. Ich weiss, die meisten sagen RAW, alles in RAW und RAW über alles. Also das ist fast so ein bisschen religiöse Zeug. Ich das finde, ich bin immer noch so ein Fan von dem JPEG, weil das eigentlich ein guter Kompromiss ist zwischen, muss natürlich immer noch die richtige, also die beste Qualität oder die zweitbeste nehme ich, glaube ich, an mich. Aber ja. Und ja, was mache ich? Also eine JPEG-Kopie aus diesen RAW, die muss man eh machen, weil die RAWs kann man sonst nicht vorführen auf all seine Art und Weise. Und ich habe die, meistens die, die man gerade zeigen will, die ziehe ich einfach ja, also in das iTunes hin, dann kannst du über den Apple TV am Fernseher anschauen. Und sonst, also ich finde Fotobücher finde ich eigentlich nach wie vor lässige Sache. Ich mache eigentlich vor allem meine wichtigen Fotos oder für Reisen oder so, gibt es immer hinten drin als Fotobuch, weil es einfach so das Durchblättern und das gerade parat haben und nichts müssen einschalten
analog,
und hochfahren und so. Ja, das hat eben schon etwas. Ab und zu mache ich auch gerne ein Poster oder so auf Leinwand drucken, finde ich auch.
Das ist eine
coole Sache. Das haben wir im Wohnzimmer, haben wir so ein Bild, wo so als wie heisst es, nicht Triptychon, sondern als Diptychon, so wenn es zwei so. Wobei, nein, das ist glaube ich wieder etwas anderes. Also ein Bild auf zwei Leinwand verteilt. Und das sieht noch cool
aus. Das ist cool.
Und ja, und dann, wenn es Leute gibt, die sich für die Fotos könnten interessieren, wo die wollen, über das Internet sehen, dann rühre ich es auf Picasa drauf, dass die Leute das dort auch sehen.
Aber nicht öffentlich.
Teils. Also wenn ich finde, das ist jetzt, das kann man öffentlich zeigen, dann also wenn ich von allen Leuten, die drauf sind, ungefähr weiss, dass es die nicht stört, dann öffentlich. Und sonst, wenn ich nicht sicher bin, dann genau so. Also einfach, dass man nur mit dem Link drauf kommt, aber die sonst nicht findet. Ich glaube, das ist noch wichtig. Haben wir gerade vor der Sendung noch darüber geredet, über Bilder. Der Lukas hat gesagt, wenn man dann, oder gefragt, weil wir wissen, wenn man irgendwo an ein Bild herankommen, wo man kann irgendwie veröffentlichen und nicht wird verklagt werden oder von einem Anwaltsbüro drangsaliert hinterher. Was muss man dann machen?
Also eben, das ist so. Das ist, glaube ich, wirklich so eine grosse Problematik. Könnte man mal eine Sendung füllen, nur mit so Bildrecht-Scheiss.
es so würde sie ja heissen. Bildrecht-Scheiss.
Weil es ist wirklich ein Problem. Weil Google gibt mir eigentlich eine super Suchmaske vor. Ich kann nach irgendeinem Eintrag suchen. Er zeigt mir alle Bilder. Aber das Recht an diesen Bildern habe ich nicht, also veröffentlichen darf ich es nicht und wir sind eigentlich dann relativ gleich mal auf die Antwort gekommen, Flickr, weil man dort wirklich, wenn man gezielt sucht, auch eben kann suchen nach diesen verschiedenen Rechtformen, also darf ich das Bild verwenden und alles damit machen, darf ich es verwenden und muss den Namen anschreiben, darf ich es nicht verwenden, also ich kann dort wirklich meine Suche eingrenzen und so auch ein Bild suchen, aber eben einfach ein Bild einmal verwenden, schwierig und Problematik ist halt teilweise, ich kann nicht zurückverfolgen, woher ein Bild kommt. Und das ist so.
Stimmt, ich habe einmal eine kleine Erweiterung. Für Firefox gibt es ja die Sucherweiterungen, wo du kannst so verschiedene Suchdienste einklinken. Da habe ich einmal eine gemacht, wo man kann bei Flickr suchen nach Bildern, wo man darf kommerziell nutzen. Also wo so eine Creative Commons License haben, wo man darf auch für alles brauchen quasi. Und ich brauche die viel, also die Erweiterung können wir verlinken. Die ist praktisch, kannst du einfach nach irgendetwas suchen, zum Beispiel in unserem Podcast in der Enhanced-Version gibt es ja immer noch die Kapitel und jedes Kapitel hat ein eigenes Bildli und dann braucht man dort manchmal auch so Fotos. Und wenn ich die suche, dann suche ich die meistens bei Flickr. Ich gebe noch irgendein Stichwort ein, suche, dass ich die nach Creative Commons, dass man sie darf brauchen. Was dort ein das Problem ist, es ist schwierig, dort dann den Urheber zu nennen. Das aha, fehlt ein ja. bisschen. Das ist auch nicht ganz so lizenzkonform, aber es wäre einfach viel Arbeit.
Es wäre sehr viel Arbeit.
Dann müssen wir irgendwie noch so einen Abspann machen
im Podcast. Ein eigenes Kapitel also, mit einem Bild, wo man dann all das noch erwähnt.
Ja, oder jemand müsste am Schluss vom Podcast vorlesen. Das haben wir dann gefunden. Nein, das...
Nein.
Aber es ist wirklich ein weites Feld und man kann auch reinlaufen. Also es gibt jetzt in Deutschland, hast du glaube ich auch so Erfahrungen gemacht, so Anwaltskanzleien, die dann mit einem juristischen Hammer auf Leute losgehen und nicht einfach einmal würden sagen, du, hört mal, ihr seid dort nicht ganz so auf der sicheren Seite, sondern gerade so mit Abmahnung und mit Bestrafung und mit Buß und mit Zahlen und mit Verklagen und allem kommen. Leute, die nur irgendwie auf Facebook kann man ja oben durch bei dieser Chronik so ein Bild die machen. Nur dort, Leute, die dort das falsche Bild genommen haben, haben schon die Anwälte am Hals. Wie war das bei dir gewesen? Bist du auch verklagt worden?
Ich bin nicht verklagt worden, ich war so die andere Richtung. Ich mache Konzertfotos und stelle die zur Verfügung, den Bands und Blogs und wer es will nutzen, darf die haben. Ist mir eigentlich egal. Und dort hat mir wirklich ein Anwaltsbüro angerufen, nicht nur ein Mail gemacht, sondern wirklich angerufen und gesagt, okay, sie haben festgestellt, meine Fotos, verschiedene Plattformen. Sie rechnen so etwa, wenn ich jetzt sage, sie sollen das machen, mit irgendwie etwa 1'000 Euro, was sie rausholen könnten, und sie kommen einfach 20% von dem Geld über. Und dann hätte ich nur sagen, los, machen, ja. Und dann hätten die das alles in die Wege geleitet, sie haben Printscreens gehabt und alles. Also
die haben von sich aus dich als Fotograf gefunden und haben das Gefühl gehabt, ja, der kümmert sich offenbar nicht darum und da wäre allenfalls ein Geschäft damit
genau. zu machen. Also der Aufwand von denen ist ja relativ wenig. Also ich müsste ein paar Printscreens haben
ja.
und der ganze Ablauf mit Formular und Brief und der ganze... Aber Ding, das haben sie ja schon. Und
aber es ist doch der Mechanismus, wie man gemeint hat, das gibt es eigentlich nur zu Amerika, die Anwälte, wo wenn sie sehen, da ist ein Unfall passiert, ein Krankenwagen, ja. dann hocken sie ins Auto, fahren dem Krankenwagen hinein rein genau. und im Spital sagen sie sind ja da irgendwie angefahren worden von dem, wenn sie den nicht verklagen und wenn ja, machen sie da drei Kreuzli und dann passiert alles schon. Also das ist eigentlich so ein bisschen absurd. Also ich finde ja eigentlich richtig, dass man Bildrecht wahrt. Es gibt so auch einen Graubereich, wo du jetzt kannst sagen, also eben, wenn ein Bild in unserem Podcast rein, da ist kein Geld zu holen. Also wenn man keins findet, dann nehmen wir einfach keins, ja. weil wir können da kein Geld ausgeben. Also so gesehen, wir sind ja da auch ein Radio, wo nicht auf Gewinn aus ist. Wir arbeiten ehrenamtlich. Also so gesehen könnte man sagen, ist da vielleicht auch so ein bisschen ein anderer Maßstab da. Aber trotzdem, dass man das jetzt alles so veranwaltlicht und alles so von dieser juristischen Sphäre durchdrungen wird, das ist eigentlich ein sehr ärgerlicher Aspekt dabei.
Das ist so. Und die grosse Problematik von dem Ganzen ist, ihr habt keine Chance.
Ja.
Also wenn ihr mal das gemacht habt und die haben die Printscreens von dem, dann wird es extrem schwierig, aus dem wieder rauszukommen, weil die haben einfach alles gespeichert und ja, was wollt ihr machen? Ich könnte sagen, ja, ich habe es nachher runtergenommen, aber
genau.
ihr habt ein Bild benutzt, das ihr nicht hättet dürfen benutzen. Das ist doch
drum Unwissenheit ja. schadet oder schützt auch nicht vor Schaden, das ist halt eine das alte Regelung. So. Man muss dort wirklich ein bisschen drauf schauen. Und eben, wie gesagt, es gibt die Quellen, wo man kann Bilder schauen kann, auf die Creative Commons, am besten, wenn ihr nicht sicher sind, für kommerzielle Nutzung, dann ist, auch dann gibt es noch Fallen. Dann gibt es zum Beispiel Sachen wie den Eiffelturm, wo man nicht einfach verwenden darf, weil da irgendeiner ja. von dieser Beleuchtung Copyright drauf hat. Und wenn man das Bild irgendwo drauf tut, dann hat man können zwar aufs Urheberrecht schauen, aber dann trotzdem reinlaufen. Also das ist wirklich ein heikles Feld. Und ja, aber ja, wenn man einfach ein bisschen drauf schaut, woher dass man die Bilder hat und nicht einfach irgendwoher per Google-Such etwas nimmt, dann, gerade der erste Treffer, dann ist man, das ist auch mehr noch so ein bisschen ein deutsches Phänomen. Bei uns ist das, glaube ich, immer noch so ein bisschen mit mehr gesundem Menschenverstand.
Ja, das ist schon so.
Also ich habe noch keinen Fall gesehen, wo das bei uns so passiert wäre. Aber wenn ihr etwas wisst darüber, meldet uns doch das. Gehen wir zum nächsten Thema. Der Freddy hat nicht Bilder gefunden, sondern ein paar alte Videokassetten, die irgendwo in seinem Estrich rumgelegen sind. Hat er wollen digitalisieren, VHS-Kassetten mit dem Panasonic DMR-EH99-Rekorder, kann man die direkt auf DVD überspielen. Jetzt hat er aber gemerkt, wenn er die abspielt, die DVDs, ist Bildqualität am PC-Monitor schlecht. Und wenn er sie aber aus dem grossen Flachbildfernseher anschaut, ist sie gut. Und jetzt findet er das ein mirakulöses Phänomen und will wissen, wie wir uns das erklären.
Das ist rein technische Antwort. Vielleicht hat es irgendetwas mit den Zielen zu tun. Also so VHS-Kassetten, uraltes Format, haben mit 500...
Wenig, ja.
576 wenig. Ziele aufgenommen, neue Monitore, bessere Qualität, Flachbildschirm auf dem Fernseher, könnt ihr immer noch umrechnen, es sieht überall aus. Ich weiss es nicht, das ist eine rein technische Antwort, möglich also, oder nicht?
Es ist schwierig, wenn man natürlich nicht so also Qualitätseinschätzungen, wenn du das nicht vor der Nase hast, ist immer schwierig, weil dann ja, musst du es ein bisschen nur, also man kann das nur so hypothetisch beantworten. Und ich glaube, also VHS hat per se eine schlechte Qualität und wenn das noch alte Kassetten sind und es dann überspielst, kannst du davon ausgehen, dass die Qualität nicht der Hit ist. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist das, was er an seinem Computermonitor sieht, das, was ungefähr dort drauf ist. Und wahrscheinlich hat er einfach einen Fernseher, der irgendwie gescheit ist oder der so tut, als ob er gescheit wäre. Und dann findet, oh, ich habe da ein schlechtes Signal erkannt und peppe das jetzt irgendwie auf. Also ich habe rein den Verdacht, dass er eigentlich das, was er am Computer sieht, ist das, was er ungefähr hat auf dieser DVD. Und der Fernseher wendet da Magie an oder einfach, also ich weiß auch nicht, was er macht. Aber er macht irgendetwas damit und darum wirkt es vielleicht besser oder ja.
Wir müssen jetzt wirklich mal ausprobieren, so andere Fernseher, andere DVD-Player, andere PC. Und dann ja. Mal schauen, wie sich das verhält. Also ich finde es noch spannend, aber es ist mega schwierig eben. Es ist schwierig zu sagen, was es könnte.
Also ich würde sagen, er soll sich freuen über die gute Qualität, weil die ist bei VHS eigentlich eher, nicht garantiert. Gehen wir doch zum iPad und zum Hans-Jörg. Und die beiden haben nicht nur Freude miteinander, also ich weiss nicht, wie es am iPad mit dem Hans-Jörg geht, aber umgekehrt. Er hat auf jeden Fall ein Ding und hat mit den Nachrichten ein Problem. Er hat sich irgendwie bei iMessage zwangsweise müssen anmelden und er kann jetzt nur Messages an andere Apple-Geräte schicken, aber ich glaube, er würde gerne SMS schicken und MMS und das geht irgendwie nicht.
Also das iMessage, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiss, dass das Feature ist vom iOS 5. Ich weiss, dass ich es auf dem iPad habe und ich weiss, dass ich es ignoriere. Ich glaube, es ist wirklich so ein Kommunikationsding nur zwischen den Apple-Geräten. Und da ich ja. Nur ein iPad habe, kann ich es auf meinem Air laufen lassen?
Es gibt eine Beta-Version, nein, also im nächsten, wie heisst es, im Mountain Lion. Oder
aha, okay.
Ja, dort sollte es dann drin haben. Aber im Moment kannst du, wenn du die Beta-Version nicht hast, kannst du wirklich nur zwischen den iOS-Geräten. Und, aber ich habe den Verdacht, ja, für SMS brauchst du natürlich eine SIM-Karte, wo du darfst, SMS schicken. Und ich glaube, er hat zwar in seinem iPad eine SIM-Karte, wo er darf, Datenpläne nutzen darf. Aber das heisst wahrscheinlich jetzt nicht, dass da sein Mobilfunkanbieter ihm auch eine SMS-Option gegeben hat, würde aha, ich jetzt vermuten. Okay. Und darum musst du sagen, ja, ist wahrscheinlich so.
In dem Fall.
Also das iPad ist eben kein grosses iPhone, sondern du kannst nicht telefonieren damit und das SMS-Zeug gehört auch so ein bisschen in die Telefonie-Ecke nie. Und wenn es, ja, also dann muss er jetzt halt wohl oder übel sein iPhone zum Hosensack ausnehmen, wenn er jemandem schreiben will. Ist ein bisschen uncool, gebe ich ja zu, aber ja.
Aber hat man dann, wenn das jetzt wird funktionieren, den gleichen Stand von diesen Messages auf dem iPhone und auf dem iPad?
das ist, glaube ich, so wirklich eine Wissenschaft für sich. Da gibt es ja die Apple-Fans, die dann so Sachen unendlich... ich habe, glaube ich, mal einen 3-stündigen Podcast gehört, der sich nur mit dieser Frage beschäftigt hat. Und es ist, glaube
ich,
also
man so, weiss es nicht.
unter gewissen Umständen kann es dann wirklich sein, dass alle Messages auf allen iOS-Geräten aufpoppen. Und dann kann es aber auch sein, dass dann die SMS dann eben nicht ankommen. Und das hast dann wirklich, gibt so seltsame Sachen, dass dann so löcherige zum einen Gesprächsverlauf, wo am einen Ort vollständig sind und am anderen Ort so ein bisschen löcherig. Also das ist alles
I see.
Noch so ein bisschen I see, das ist sicher das nächste Programm von Apple. Wo heisst
es? Das Programm.
Also, und sonst, wenn es irgendwie ein Problem sollte sein mit diesen Messages, dann haben wir da einen schönen Link zu der Apple Support Datenbank, wo man herausfindet, wie man die kann eingrenzen und lösen kann, wenn man genug Geduld hat, um das zu machen. Oder dann nicht halt einfach das iPhone nimmt und ein SMS schickt. Dann der Kurt Robert, der sich, um wieder zurück zu den Bildern zu kommen, sich mit Bildern rumschlägt. Ich habe mich bei meinen Freunden erkundigt und gefragt, was ich machen muss, damit ich einige Fotos, die in den Dateityp 05 Datei haben, in richtige Bilder umwandeln kann. Irgendwie. Ist der Satz richtig? Also er hat einfach Dateien, die 05 heissen und wo Bilder müssten sein, aber keine Bilder sind. Und wie kann er die jetzt in Bilder umwandeln?
Ich weiss nicht, was 05-Dateien sind. Ich habe es gegoogelt und Google sagt mir, es sind irgendwie OpenOffice-Dokumente, nicht Bilder.
Das...
Also, ich weiss nicht, hast du eine andere Lösung?
Ich habe den Verdacht, also ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er die umbenannt hat und dann hat er irgendwie... Es gibt ja bei Windows, muss man sagen, gibt es ja immer am Ende von allen diesen Dateinamen gibt es einen Punkt und dann gibt es meistens noch so mal so 3 Buchstaben. Zum Beispiel über Punkt JPEG. Und ich glaube, er hat beim Umbenennen das Punkt JPEG weggemacht und wenn das vorher Bild 05 geheissen hat oder hat er irgendwie einen Punkt an den falschen Ort angemacht. Auf jeden Fall meint er jetzt, dass sei eine 05-Datei oder die Endung ist verloren gegangen oder wie auch immer. Das wäre so meine Vermutung, dass das rein nur ein Problem vom Dateinamen ist und dass, wenn man bei Windows Dateien umbenennt, muss man darauf achten, dass man das, was am Schluss kommt, nach einem Punkt und dann die meistens 3 Buchstaben, die sollte man möglichst nicht verändern. Sonst kann es eben, weil das sagt Windows, was für eine Datei das ist und wenn man die wegnimmt, dann meint er, dass sie irgendeine oder erkennt sie nicht mehr und dann kann man, das könnte man aber relativ leicht flicken, man könnte einfach da wieder reinklicken oder das Markieren F2 drücken, dass man es umbenennen kann und dann wieder Punkt JPG hintereinander machen und dann müsste eigentlich wieder gehen, wenn das Problem war.
Ich hoffe, es ist das Problem. Und sonst eben, Google OpenOffice Writer. Es kann natürlich sein, dass jemand Bilder ins OpenOffice kopiert hat, das abgespeichert hat und die geschickt hat. Und jetzt hast du eine OpenOffice-Datei.
Das gibt wirklich gerne Leute, die auch Bilder in also Word oder einfach in Textdinger dokumentiert tun, weil ich weiß auch nicht, warum das macht, weil sie glauben, das sei praktisch oder so. Also ich komme auch viele Screenshots an Kummerbox, komme ich so als Textdokument über, wo es dann so Screenshots drin hat. Dann muss ich immer zuerst das Word aufmachen, dass ich die dann sehe, statt dass ich einfach die unten am Mail unten dran würde sehen, wenn man es einfach als Mail würde anhängen. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn Leute Screenshots machen, dann wissen sie nicht, wo sie die Datei sollen antun.
Aha.
Und darum... tut man sein Word hier, weil dann kannst du einfach auf das Printscreen drücken und im Word einfügen und dann hast du es dort drin. Und sonst weiss man nicht genau, wo man es einfügen könnte. Aber beim Windows 7 gibt es ja das Snipping-Tool für Screenshots. Brauche das bitte und hänge gerade Bilder so bei euren Mails an, dass ich nicht muss Word aufmachen muss, um zu schauen, was es drin hat. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. was haben wir noch? Genau, der Werner hat Löscharbeiten vor sich. Er hat einen Desktop-PC gekauft vor 4 Jahren. Dort ist ein Factory-Image auf Laufwerk D vorhanden. Ich habe nun vom ursprünglich installierten Windows Vista auf Windows 7 aufgerüstet. Das Factory-Image ist aber noch vorhanden. Könnte man das nicht löschen, um neuen Speicherplatz zu schaffen? Auch im Notfall würde ich kaum den Windows Vista-Kaufzustand wiederherstellen wollen.
Ja, kann man. Nützt nichts.
Also. Ich würde sagen, ja, man kann, aber.
Aber, also gut. Das sind meistens so versteckte oder geschützte Partitionen. Ich weiss nicht, ob man es mit Windows Bordmittel selber kann. Ich sage jetzt mal, man kann es nicht. Man braucht jetzt ein Zusatzprogramm.
Ja, also eben zum ersten Mal hast du die Partition, die ist aber so abgetrennt und die ist einfach so separat, die nützt dir nicht viel, die müsstest du können dazu schlagen wieder deiner eigentlichen Partition und das ist schwierig bis unmöglich.
Ich glaube, man kann Partitionen ändern unter Windows 7, aber man löscht sämtliche Inhalte, also es bringt dann wie nichts.
Also man kann bei Windows 7 auch vergrössern und verkleinern in gewissem Maß. Man könnte sie löschen und dann probieren ansetzen. Vergrössern. Das funktioniert vielleicht, aber es ist heikel und ihr gewinnt nicht wahnsinnig viel. Und dann hat es eben noch ein zweites Problem. Also wenn du ein Windows 7 Update gekauft hast, dann brauchst du eben noch, um es neu zu installieren, brauchst du das Vorgängermedium, also oder das Vorgängerbetriebssystem. Also du, dass du kannst, das Windows 7 Update installieren, musst du können beweisen, dass du das Windows Vista hast. Und früher hast du das können machen, indem du einfach die Vista CD eingelegt hast, geht heute aber nicht mehr. Und es gibt so Tricks, wenn man die beschränkt, also wenn man auch eine Update-Version auf eine leere Festplatte installieren kann, aber ist eigentlich nicht legal. Also das widerspricht dem EULA, also dem End-User License Agreement, dem, womit wir wieder bei einer rechtlichen Frage wären. Also man kann sagen, gut, wenn mich das rechtlich nicht kümmert, dann kann ich es machen, aber wenn ich auf der sicheren Seite sein will, dann würde ich es behalten.
Ja, also es ist wirklich, eben, es geht eigentlich, aber es ist auch ein Bastel. Also, wenn, dann müssen wir wirklich mal sagen, okay, man macht die ganze Festplatte weg, löscht alle Partitionen und fängt bei Null an.
Wir könnten jetzt mit dieser Sendung bei Null anfangen, wäre vielleicht... Ich weiß nicht, nein, so schlimm ist sie gar nicht gewesen. Ich glaube, wir müssen das gar nicht. Wir können einen wunderbaren Bogen zum Schluss ziehen. Wir haben ja auch unser Fragebüchsli geleert. Am Boden liegen nur noch ein paar Spinnweben, eine vertrocknete Spinne und ein alter Kaugummi. Naja, also nichts, was wir in dieser Sendung noch müssten ausbreiten, ist gut, weil es ist kurz vor der 8. Kummerbox Live kommt in einem Monat wieder. Ihr hört diese Sendung am 26. Juni. Schickt eure Fragen für diese Sendung schon jetzt. Adresse ist digital@stadtfilter.ch. Es gibt dann wie immer schon vorab eine kleine Antwort per Mail, dass ihr nicht so lange mit warten. Und ihr dürft auch Lob, Tadel, Themenwünsche und alles andere an diese Adresse schicken. Nächste Woche gehen Maggie und ich auf Erkundungstour im Web und suchen nach komischen, schrägen, exotischen, bizarren und abartigen Webdiensten. Und wir erzählen dann natürlich von dieser Expedition hier im Radio. Jetzt sage ich Ciao miteinander, mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Richsteiner, ganz einen schönen Abend.
Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.